Gehorsam, richtig. Ich hatte gesagt, Gott hat uns geschaffen mit einer Bestimmung. Und wenn wir dieser Bestimmung gehorsam sind und den Platz einnehmen, den Gott für uns vorgesehen hat, auch innerhalb der Gemeinde, was glaubt ihr, was dann passiert? Ja, das ist schon mal richtig. Bitte? Dann wird die Gemeinde gebaut, sie wird auferbaut und Gott wird sich verherrlichen in unserer Mitte. Und wie macht er das? Mit Geistesgaben, die auf einmal wach werden in einer Gemeinde, die sie fast schon vergessen hatte. Geistesgaben. Das ist mein Thema heute. Das ist heute ein Stückchen Lehrpredigt. Aber ich fange mal ganz locker an mit einer Geschichte, die Reinhold Ulonska mal erzählte. Ich denke, viele von euch kennen ihn. Einer der bekanntesten Bibellehrer aus der Pfingstbewegung. International, also in ganz Europa bekannt und geschätzt, erzählt eine Geschichte. Ein Mann besucht das berühmte Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London. Und das ist ziemlich groß. Und der Rundgang hat ihn sehr ermüdet. Und dann sah er einen freien Stuhl, der offensichtlich irgendeiner Wachsfigur eine Zeit lang als Stellplatz gedient hatte, und setzte sich darauf. Weil er sehr müde und die Luft sehr drückend war, schlief er ein. Auf einmal wachte er auf, er hörte Stimmen. Eine englische Damenreisegruppe stand um ihn herum und diskutierte. Man suchte offensichtlich eifrig in dem gedruckten Führer nach dieser seltsam liegenden Figur auf dem Stuhl und ihrer Bedeutung. Eine historische Figur konnte sie wegen der modernen Kleidung nicht sein. Um eine berühmte Figur aus dem künstlerischen oder politischen Leben konnte es sich auch nicht handeln, denn niemand kannte sie. Plötzlich vernahm der Mann die Äußerung einer der umstehenden Damen, die sagte: Das ist gewiss eine Lehrlingsarbeit. Schaut mal, wie schlecht sie gemacht ist. Das sieht doch ein jeder selbst, wenn er schlechte Augen hätte, dass dieses hier eine künstliche Wachsfigur ist. Die anderen Figuren sehen aus, als lebten sie, aber diese hier ist völlig unnatürlich. Da konnte der Mann nicht mehr an sich halten. Vorsichtig öffnete er seine Augen und richtete sich auf. Mit einem Entsetzensschrei sprangen die Nächststehenden zurück und riefen: Er lebt doch, er lebt doch, er lebt doch! Was machen wir auf unseren Stühlen? Schlafen wir ein? Genauso überrascht wie damals die Damengruppe sind auch heute noch Menschen, die dem lebendigen Gott begegnen. Sie stellen fest, dass Gott nicht stumm ist, so wie die Götzen. Der Gott der Bibel ist keine fiktive Figur, auch keine Religion oder Theorie, sondern Gott redet. Und dies bezeugt auch Jesus in Johannes 10, Vers 28, wo es heißt: Meine Schafe hören meine Stimme. Wie spricht denn Gott nun zu uns? Habt ihr ihn schon mal gehört? Der Herr spricht ja auf zwei Arten. Er redet durch das geschriebene Wort der Heiligen Schrift zu uns und er redet zu uns durch seinen Heiligen Geist. Ich möchte mich vor allem mit dem zweiten Punkt, das Reden Gottes durch seinen Geist, beschäftigen heute Morgen und hier vor allem auf die Geistesgaben eingehen. Da ist ja viel los im Leib Christi. Auch manchmal sehr Merkwürdiges. Und darum ist es auch wichtig, dass wir wissen, was Gottes Wort nun wirklich darüber aussagt. In diesem Zusammenhang taucht ja immer wieder das Wort Charisma auf. Was bedeutet dieser Begriff, Charisma? Er setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen. Charis heißt auf Deutsch Gnade und Ma heißt Wirkung. Also der Begriff Charisma, wenn man den Begriff Charisma Wörtlich übersetzt sprechen wir von Gnadenwirkung oder Gnadengabe. Dieser Punkt ist sehr wichtig, denn Gnadengaben beinhalten zwar Geistesgaben, also Pneumatika auf Griechisch, beschränken sich aber nicht auf diese. Weitere Charismatika, Charismata sind beispielsweise Sündenvergebung nach Römer 5, Vers 15 und das ewige Leben nach Römer 6, Vers 28. Das wird meistens, wenn man über Gnadengaben redet, außer Acht gelassen. Wobei das noch die wichtigsten Gnadengaben sind. Jemand erzählte mir mal voll Überzeugung, dass er in eine nicht charismatische Gemeinde geht. Ob er wirklich weiß, was nicht charismatisch bedeutet? Die Bibel erwähnt ja folgende Gaben. Einmal die Doma, eine Gabe, die jemand als Liebes- oder Werbegeschenk gibt. Dann die Dorola oder Doron. Diese Gabe gibt ein Niederer einem Höheren, um sich ihm nahen zu können. Es ist eine große Gnade des Herrn, dass Gott sich selbst für die Menschen gibt und bei ihnen wohnt. Wir sind ja bei ganz anderen Gaben. Wir wollen Heilung, wir wollen Prophetie und so weiter und so weiter. Aber hier sind einige Gaben in der Bibel zu finden, über die wenig geredet wird. Dosis. Ihr kennt die Dosis? Vielleicht aus merkwürdigen Zusammenhängen. Auch das ist ein griechisches Wort. Und hier ist von einer Zuteilung die Rede. Das heißt, etwas mit Maß geben. Diesen Begriff kennen wir ja auch aus der Medizin. Wir nehmen eine bestimmte Dosis Medizin ein. Charisma, das finden wir 17 Mal im Neuen Testament. Es ist ein unverdientes Geschäft. In der Antike war es das Gegenteil zu Lohn und Sold. Es ist ein Geschenk zur Lebensrettung, zur Lebenserhaltung und zur Lebensförderung. Brauchen wir die Geistesgaben? Zur Lebensrettung, zur Lebenserhaltung und zur Lebensförderung brauchen wir sie? Oder sagen wir, wir gehen in eine nicht charismatische Gemeinde? Das ist ja gar nicht so spektakulär, wie es hier und da gehandhabt wird. Aber das sind lebenswichtige Gaben. Charisma hat immer etwas mit Leben zu tun. Schauen wir uns jetzt die Bibelstelle in 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 7 an. Und dann erarbeiten wir uns mal diesen Text. 1. Korinther 12, 1 bis 7, da haben wir ihn. Von den geistlichen Gaben aber will ich euch, liebe Brüder, nicht verhalten. Ihr wisst, dass ihr Heiden seid gewesen und hingegangen zu den stummen Götzen, wie ihr geführt wurdet. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus einen Herrn heißen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeglichen erzeigen sich diese Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen. Jetzt kriegen wir einen Blick dafür, warum Gott uns mit einer Bestimmung geschaffen hat, dass wir unseren Platz einnehmen. Und auch die Gaben, die Gott uns geben möchte, in der Gemeinde zur Anwendung kommen. In Vers 4 gibt es unterschiedliche Gaben. Vers 4, Unterschiede, sagt die Elberfelder Bibel, verschiedene Arten, sagt die Menge Bibel. Und einfach verschiedene, sagt Martin Luther. Dieser Ausdruck bedeutet ursprünglich das Verteilen der Siegesbeute. Durch das Praktizieren der Geistesgaben wird der Sieg Jesu über den Teufel proklamiert. Und das ist eine schallende Ohrfeige für den Feind. Das ist einer der Gründe, weshalb Satan so viel Verwirrung in die Gemeinden bringt in Bezug auf die Geistesgaben. In diesem Zusammenhang ist die Stelle in Markus 16, Vers 17 wichtig. Hier ist von den begleitenden Zeichen der Jünger die Rede. Und wenn es damals begleitende Zeichen der Jünger gab, dann gibt es die heute auch noch. Diese begleitenden Zeichen sind ein Bild aus dem höfischen Leben. Der König und sein Gefolge, das die Ehre des Königs bezeugt. Diese Zeichen sollen Jesus verherrlichen, wie damals die Gefolge den siegreichen König gefeiert hatten. In Vers 7 steht nun, die Gaben sind zum allgemeinen Nutzen. Nutzen. Im Griechischen steht da ein Wort, das heißt Sympheron, und das heißt zusammentragen. Es geht also darum, dass die Geistesgaben in der Gemeinde zusammengetragen werden. Und wenn sie alle gegenwärtig sind, dann funktioniert Gemeinde Jesu. Durch die wörtliche Übersetzung wird hier das Ziel der Geistesgaben deutlich. Nämlich Stein auf Stein legen, damit die Gemeinde gebaut, nach Gottes Plan gebaut wird. Wenn die Geistesgaben so wichtig sind, warum gibt es denn dann so viele Christen, die die Geistesgaben ablehnen? Und das ist ja eine riesige Gruppe heute in der christlichen Welt. Ich denke, dass die Ursachen mannigfaltig sind und möchte die wichtigsten Ursachen kurz ansprechen. Eine Aufzählung, die natürlich nicht den Anspruch, vollständig zu sein, erhebt. Und der Reihenfolge liegt auch keine Wertigkeit zugrunde. Aber es gibt Gründe, warum Menschen die Geistesgaben nicht wollen. Geht mal in die sozialen Medien, Facebook. Da kann man das lesen. Da wird gestritten. Und da wird abgelehnt. Man macht sich kaum Vorstellungen, wie da Leute, die sich Christen nennen, mit Inhalten aus dem Wort Gottes umgehen. Einer der Gründe ist Unkenntnis und mangelnde Belehrung. In vielen Gemeinden wird dieses heiße Eisen um des lieben Friedens willen nicht angefasst. Dabei gibt es hier gar keine Streitgründe. Es wird aber gestritten. Das nächste ist unbiblisches Praktizieren der Geistesgaben. Hier müssen sich viele Pfingstler bzw. Charismatiker an die eigene Nase fassen. Die Dinge, die vielerorts als Geisteswirken verkauft werden, schreien manchmal zum Himmel. Geistesgaben sind uns nicht gegeben, um ein bisschen Halligalli zu machen. Ein wichtiges Prüfkriterium ist, ob der Name Jesus verherrlicht und die Gemeinde aufgebaut wird. Sonst haben wir wahrscheinlich irgendeine Theateraufführung, wenn das nicht der Fall ist. Der Name Jesus muss verherrlicht und die Gemeinde muss auferbaut werden, sonst stimmt was nicht. Und dann stimmt was gewaltig nicht. Wenn ein Prediger nur an seinen Namen bzw. an seinen Geldbeutel oder an beides denkt, dann ist allerhöchste Vorsicht geboten. Geistliche Selbstgenügsamkeit und Hochmut ist auch so ein Kriterium. Hierbei denke ich an die Gemeinde zu Laodicea, die sagte, ich bin reich, ich bedarf nichts mehr. Kardinalfehler. Andere haben Angst vor Fehlern. Dieser Punkt erinnert mich an folgendes Erlebnis. Am Anfang meines Predigtdienstes wurde ich in eine Freikirche zum Predigen eingeteilt. Erfreulicherweise in München. Man hat also in Kiel meine Fehler nicht bemerkt. Ich komme ja aus Kiel ursprünglich, aber meine erste Predigt habe ich in München gehalten. Weit genug weg, um nicht negativ aufzufallen. Ich befand mich zum ersten Mal in dieser Gemeinde. Nach der Einleitung und der Anbetungszeit wurde ich nach vorne zur Kanzel gebeten. Ich schlug meine Bibel auf, um das Predigtmanuskript rauszuholen und stellte erschreckt fest, ich habe das Manuskript zu Hause vergessen. Das war besonders schön bei der ersten Predigt. Was mache ich jetzt nur? Habe ich überlegt. Die vorbereitete Predigt konnte ich nicht auswendig und vor lauter Aufregung hatte ich sogar die Bibelstellen vergessen. Das macht Sinn. Um erstmal Zeit zu gewinnen, grüßte ich sehr ausführlich von meiner Heimatgemeinde. Dabei fiel mir ein, dass ich eigentlich nur eine Predigt auswendig konnte. Und das Thema war Geistesgaben. Ich versuchte, die Predigt auswendig zu reproduzieren und verlor währenddessen mehrmals den roten Faden, weil ich plötzlich über Dinge predigte, die in meinem Manuskript gar nicht standen. Wenigstens konnte ich mich noch an die Bibelstellen erinnern. Während der Predigt nahm meine Mundtrockenheit immer mehr zu und ich fing an zu schwitzen. Das tue ich heute auch schon, aber ich muss ja heute doppelt arbeiten. Die Schweißperlen standen mir auf der Stirn und mein Taschentuch war nach einigen Minuten völlig durchnässt. Ich hielt mich an den alten Leitspruch: Du darfst über alles predigen, nur nicht über 30 Minuten. Und die waren fürchterlich lang. Für mich waren das allerdings die letzten 30 Minuten meines Lebens, glaube ich. Am Ende meiner konfusen Predigt war ich völlig verwirrt. Ja, man muss ja über solche Dinge auch mal, ihr wollt ja immer auch mal hören, was so in der Vergangenheit los gewesen ist bei dem Einzelnen. Ich hoffe, wir hören von euch auch mal sowas Erbauliches. Nachdem der Gemeindeleiter den Gottesdienst beendet hatte, stürzte ich in Richtung Ausgang. Ich wollte nur noch weg. Ich hatte es auch fast geschafft. Da stellt sich doch ein Bruder mir in den Weg und sagt mir, dass er mit mir über meine Predigt reden wollte. Uiuiuiui. Da waren sie wieder, meine zwei Probleme. Die Mundtrockenheit und die Schweißperlen. Der Bruder erzählte mir, dass am letzten Sonntag ein Gastprediger da war, der ebenfalls über die Geistesgaben predigte. Der Prediger riss mehrere Bibelstellen aus dem Zusammenhang und das Fazit seiner Predigt war, dass die Geistesgaben vom Teufel stammen. Also der eine Woche vor mir gepredigt hat. Das muss man sich mal vorstellen, den würde ich nicht nochmal einladen. Der Bruder betete, dass der Prediger am nächsten Sonntag, das war ich, ebenfalls über die Geistesgaben spricht und die falschen Aussagen korrigiert. Schöne Situation, ne? Jetzt wusste ich auch, weshalb ich mehrmals den Faden verloren habe. Der Herr korrigierte die Dinge, die vor einer Woche falsch verkündet wurden. Plötzlich hatte ich zwei Probleme weniger. Ihr wisst schon. Die Quintessenz aus diesem Erlebnis ist, dass wir ruhig Fehler machen dürfen. Der Herr bringt die Dinge wieder in Ordnung. Wir müssen uns das mal klar machen, wir sind einfach unvollkommen und wir machen Fehler, ob wir das wollen oder nicht. Aber wir sind nie alleine. Das gilt natürlich auch für die Geistesgaben, dass Gott Dinge in Ordnung bringt, wenn wir bereit sind, das zuzulassen. Verabsolutierung des menschlichen Verstandes ist ja auch so ein Thema, womit Menschen die Geistesgaben ablehnen. Hier wird nach dem Prinzip verfahren, dass alles, was unserem Verstand übersteigt, als falsch betrachtet wird. Guckt euch die historisch-kritische Theologie an, da haben wir den Salat. Unglaube. Es wird mehr auf eigene Erfahrungen vertraut als auf Gottes Wort. Was habe ich da für Gespräche mit Leuten gehabt, die ihre Erfahrungen über Gottes Wort gestellt haben? Welche Folgen kann das für eine Gemeinde haben, die Geistesgaben ablehnt? Diese Frage erinnert mich an ein Folterinstrument, das aus dem Altertum bekannt ist. Der Häftling durfte sich eine Wunschmahlzeit aussuchen. Zunächst klingt das nicht wie eine Folter. Allerdings bekam er diese Mahlzeit jeden Tag, morgens, Mittag, abends und zur Kaffeezeit. Was passierte mit dem Menschen? Irgendwann offenbarte sich die Mangelernährung mit schrecklichen Entwicklungsabrundungen. Die Mangelernährung kam zustande, weil dem Körper wichtige Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente vorenthalten wurden. Einseitige Ernährung, auch ein Thema. Genau das findet auch im Leib Christi, das heißt in der Gemeinde, häufig statt. Durch einseitige geistliche Ernährung kommt es zu Entwicklungsstörungen und schlimmen Krankheitssymptomen. Kirchen, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium des geistlichen Zerfalls befinden, zeichnen sich nur noch durch eine hohe Orthodoxie aus. Lasst uns 1. Korinther 13, die Verse 8 bis 10 noch anschauen. Da haben wir es ja schon. Die Liebe hört nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und die Sprachen aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unsere Weissagung ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. So, wann hören die Geistesgaben auf? Wer hat eine Idee? So ist es. Lest mal Johannes 13. Da steht es geschrieben. Es gibt heute eine Riesengruppe innerhalb der Christenheit. Sie nennen sich die Dispensationalisten. Muss man sich nicht merken. Da gehört zum, unter anderem der Gnadauer Verband dazu und so weiter und andere. Die sagen, das Vollkommene ist schon in dieser Welt mit der Vollständigkeit der 66 Bücher der Bibel. Und da habe ich mir gedacht, Bibel lesen macht Sinn. Wie sieht es denn hier mit 1. Korinther 13 aus in diesen Versen 8 bis 10? Einige Ausleger meinen, dass mit dem, habe ich gerade gesagt, mit dem Vollkommenen die Vollendung der Bibel gemeint sei und dass es deshalb keine Geistesgaben mehr gibt. Schauen wir uns den Bibeltext genauer an. Der Begriff in Vers 9, das Vollkommene, griechisch Teleios, hat folgende Bedeutungen. Es heißt, das Ende erreicht haben, vollkommen oder zum Ende gebracht werden, vollendet, vollständig. Nichts mehr brauchen zur Vollendung. Erwachsen, ein Mensch, der vollendet ausgewachsen ist, reif, mündig und volljährig. Also die griechische und hebräische Sprache, die sind sehr vielschichtig. Das Nomen Telos wird abgeleitet von einer Wurzel Tel, die herumdrehen bedeutet, zum Beispiel das Steuer. Und meint ursprünglich den Drehpunkt, das Scharnier, den Kulminationspunkt, an dem das eine Stadium endet und das andere beginnt. Später das Ziel, das Ende. Von Bedeutung ist noch die Aussage über Gott als Arche Kai Telos, da kommt sogar das Wort Arche drin vor, übersetzt Aufgang und Ende aller Dinge, nur er fasst Anfang und Ende zusammen. In 1. Korinther 13, Vers 10 steht Toteleion im Gegensatz zu Toekmerus. Das heißt stückweise. Hier auf der Erde in dieser gefallenen Schöpfung gibt es nur eine teilweise Vollkommenheit, während das eigentliche Ziel im Himmel ist. So wird sich das vollkommene Gesetz der Freiheit erst in Gottes neuer Welt voll entfalten. Nach Jakobus 1, Vers 17 übrigens, da steht das. Wenn dieser Vers sich auf die Vollendung des Neuen Testaments beziehen würde, hätte der Apostel den Begriff alle Teile habend geschrieben. Denn dieser Ausdruck bezeichnet das, was alles ihm Zugeteilte enthält, und dem nichts mehr zur Vollständigkeit fehlt, beziehungsweise nach Verlust der Vollständigkeit wieder zurückgewonnen wird. In 1. Korinther 13, Vers 10 ist das mit vollkommene übersetzte Wort volle Mannesreife. Wiedergeboren und als das Erreichen des Vollmaßes, des Wuchses, der Fülle Christi. Heißt es da. wird uns meistens nicht mitgeteilt. In diesem Zustand werden wir ganz sicher erst bei der Wiederkunft Christi sein und nicht schon, weil die Bibel vollständig ist. Ein anderer Punkt ist ganz wesentlich, nämlich der Kontext in 1. Korinther 13, Vers 8. Da schreibt Paulus, dass nicht nur Weissagungen, Sprachen, sondern auch Erkenntnis, Gnosis, weggetan wird. Das meint nicht das Wort der Erkenntnis, sondern bezeichnet unter anderem die Erkenntnis des wahren Gottes und seines Christus. Und darüber hinaus Verstand, Einsicht und Vernunft. Alles wird vergehen auf dieser Erde. Wenn man die Meinung dieser Ausleger konsequent zu Ende denkt, dann wäre mit Vollendung des Neuen Testaments die Erkenntnis Gottes sowie Verstand, Einsicht und Vernunft bereits beseitigt worden. Ist das wirklich die Botschaft der Heiligen Schrift? So ist es. Viele beschäftigen sich mit dem, was sie hören, was Menschen sagen, und prüfen es nicht an der Hand am Wort Gottes. Das Wort Gottes lehrt uns etwas anderes. Wenn man diese Fakten berücksichtigt, deshalb habe ich sie genannt, ich hoffe, es ist nicht langweilig, wenn es mal ein bisschen lehrmäßig wird, dann wird deutlich, dass mit dem Vollkommenen unmöglich die Vollendung des Neuen Testaments gemeint sein kann. Denn diese Lehre widerspricht sowohl dem Grundtext als auch dem Textzusammenhang. Es gibt für diese Hypothese keinen einzigen biblischen Anhaltspunkt. Vielmehr meint die Heilige Schrift mit dem Vollkommenen das Endgültige, das Ziel des Heilsplans Gottes, die Wiederkunft Jesu Christi und das vollendete Gottesreich. Da geht es hin. Und solange Jesus nicht wiederkommt, dienen die Geistesgaben uns zur Auferbauung und zum geistlichen Wachstum. Und sie sind notwendig. Sie sind schlicht und ergreifend notwendig. Der Heilige Geist leitet uns in die Wahrheit. Der Heilige Geist leitet uns in die Freiheit. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Er lehrt uns. Achten wir auf Gottes Wort. Unsere Erwartung des Vollkommenen ist eine Person, nämlich Jesus selber. Warum ist es wichtig, sich mit dieser Auslegung zu befassen? Ich möchte auf diese Frage mit einer Geschichte antworten, die ich einmal gelesen hatte. Und dann bin ich auch gleich am Schluss. Ein Mann entdeckte in einem Schuppen Ratten. Er ging in ein Fachgeschäft und besorgte sich Rattengift. Nach einigen Tagen schaut er nach, ob die Ratten von dem Gift gefressen hatten. Zu seiner Überraschung hatten nicht nur die Ratten von dem Gift gefressen, sondern auch seine Katze. Oh, das passiert. Er war verwundert, dass solch ein geschickter Jäger auf das Gift reingefallen war. Diese Tatsache ließ ihm keine Ruhe und er erkundigte sich darüber im Fachgeschäft. Der Verkäufer erklärte ihm, dass das Rattengift zu 90% aus guter Nahrung besteht und aus 10% Gift, weil sonst die Ratten das Gift nicht anrühren würden. Die Katze konnte zwischen guter Nahrung und dem Gift nicht mehr unterscheiden. Für mich ist diese Geschichte auch auf den geistlichen Bereich übertragbar. Auch hier gibt es geistliches Rattengift, das zu 90% aus guter geistlicher Nahrung besteht und zu 10% aus Gift. Wenn wir das unterscheiden wollen, was brauchen wir dann? Wir brauchen mindestens eine Geistesgabe, nämlich die Gabe der Geisterunterscheidung. Und die kriegen wir nur, wenn wir sie wollen. Wie leicht sind Irrlehren der Sektierer zu erkennen, weil sie völlig der Bibel widersprechen. Und wie schwer sind aber die Bibel, die Irrlehren zu erkennen, die umgeben sind von biblischen Wahrheiten. Wie viele Menschen sind geistlich gestorben, weil sie von dem geistlichen Rattengift gegessen hatten? Deshalb ist es wichtig, sich auch mit falschen Lehren zu beschäftigen und sie anhand der Bibel öffentlich zur Schau zu stellen. Darüber, da wird man ja gerne kritisiert, wenn man sowas macht. Aber es ist notwendig, für mich als Seelsorger sowieso notwendig. Ihr glaubt nicht, was mir in den letzten 35 Jahren so alles vorgelegt worden ist von Leuten, die zum Gespräch kamen. Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte. Ich muss mich zwangsläufig damit auseinandersetzen, ob ich will oder nicht, um den Menschen Wege zu weisen, die der Wahrheit entsprechen. So ist das. Aber zurück zu den Geistesgaben. Ich hatte oben erwähnt, dass es Christen gibt, die unbiblisch mit Geistesgaben umgehen. Deshalb ist es wichtig, sich mit dem biblischen Umgang der Charismen vertraut zu machen. Und ich habe hier noch ein Bild, da hat er es auch schon wieder, das ist schneller wie ich. Regeln für den Umgang mit Geistesgaben. Sie sind tatsächlich entwicklungsbedürftig. Wer die Geschichte des Mülheimer Verbands kennt, der weiß, Jonathan Paul ging nach Schweden und wurde dort mit dem Heiligen Geist getauft, mit seinen Leuten, und kam zurück nach Deutschland. Und es ging am Anfang ziemlich chaotisch zu in der Gemeinde. Warum? Weil man den Umgang mit Geistesgaben auch erst lernen musste. Daraus ist eine fürchterliche Geschichte entstanden. Der Gnadauer Verband hat mit 106 verantwortlichen Predigern die Berliner Erklärung unterschrieben. Und Jonathan Paul, unseren Gründer vom Mülheimer Verband, damit erklärt, dass er einen Geist von unten hätte. Wie sie das mit dem Herrn wieder klarkriegen, das weiß ich nicht. Aber es handelt sich um Dienstgaben. Und die sind auch ergänzungsbedürftig. Wir haben immer nur Bruchteile, weil auch unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Wir müssen zusammenkommen. Wir müssen unsere Bestimmung erkennen und dann müssen wir gehorsam sein und den Platz in der Gemeinde einnehmen. Und dann sehen wir das ganze Bild. Und dann kann der Heilige Geist in unserer Mitte wirken. Aber die Geistesgaben sind auch prüfungsbedürftig, heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 20. Die Gemeinde soll alle Charismen reichlich haben, steht in 1. Korinther 14, Vers 12. Wenn man also in 1. Korinther 14, Vers 1 den Ausdruck eifert, wörtlich übersetzt, bedeutet er siegend eifernd, zum Kochen und Sieden bringen. Er beschreibt eine glühende Inbrunst, beziehungsweise ein verzehrendes Verlangen, das heißt ein höchst aktives Verlangen. Stellen wir uns mal einen Heiratsantrag vor. Nachdem der potenzielle Bräutigam der Frau versprochen hat, die Sterne vom Himmel zu holen, fährt er fort: Deshalb mache ich dir einen Heiratsantrag. Wenn du das nicht willst, ist das nicht schlimm. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Wie wird sich die Braut wohl fühlen? Wie wird sich Gott fühlen, wenn wir in Bezug auf die Geistesgaben uns genau so verhalten, nach dem Motto: Herr, wenn du mir Geistesgaben geben willst, ist das okay, und wenn nicht, ist auch in Ordnung. Nein, der Herr möchte, dass wir genau so eine Hingabe haben, wie ein junger Mann, der eine Frau liebt. Er kann nicht schlafen. Er isst kaum was, bis beide wieder zusammen sind. Die Minuten bis dahin kommen ihm wie Stunden vor, weil er sich vor Sehnsucht verzehrt. Genauso sollen wir uns um die Geistesgaben bemühen. Zum Schluss möchte ich noch kurz berichten, wie eine Schwester die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat. Zum Glauben gekommen war sie durch einen Bruder, der unsere Gemeinde besuchte, und der lehrte über die Geistestaufe. Das passiert also öfter. Sie kam ins Gespräch und sie argumentierte mit theologischen Theorien. Er dagegen antwortete mit Bibelstellen. Sie beeindruckte aber seine Ausstrahlung und sein kindliches Vertrauen Gott gegenüber. Und sie kam so langsam ins Grübeln. Wieso hatte ich nicht diese Ausstrahlung, obwohl ich doch ein Kind Gottes bin? Dazu kam noch, dass der Herr mit einer einzigen Bibelstelle ihr ganzes theologisches Gedankengebäude zusammenstürzen ließ. Zwei Schwestern, die die Pfingstgemeinde besuchten, fuhren alle 14 Tage in diese Gemeinde, weil sie noch einen anderen Dienst zu erledigen hatten. Sie arbeitete zu diesem Zeitpunkt jedes zweite Wochenende in einem Krankenhaus, diese Schwester, die dann die Geistestaufe empfing. Und sie wollte eigentlich nicht in eine Pfingstgemeinde gehen, in eine charismatische Gemeinde. Aber sie betete irgendwann zum Herrn, ob es dann wirklich sein Wille war, dass sie zu dieser Gemeinde mitfahren sollte, dann sollen die Schwestern doch ihren Zeitplan ändern. Die fuhren ja nur alle 14 Tage und das war immer dann, wenn sie arbeiten musste. Am nächsten Freitag vor ihrem freien Wochenende rief sie die beiden Schwestern an und fragten sie, ob sie am Sonntag in die Gemeinde fahren würden. Und die Frauen erklärten ihr, dass sie ihren Fahrplan geändert hatten und am Sonntag zu ihrer Gemeinde fahren. Sie fragten sie, ob sie denn mitkommen wollte. Und jetzt konnte sie ja schlecht Nein sagen. Und sie sagte also zu. In der Gemeinde angekommen, setzte sie sich gleich neben dem Ausgang auf einen Stuhl, damit sie schnell verduften konnte, falls die Pfingstler in Ekstase verkamen. Während der Anbetungszeit sangen und klatschten alle Anwesenden außer ihr. Und sie beäugte die Veranstaltung mit sehr kritischen Augen. Nach dem Gottesdienst wurde noch eine Zeit für persönliche Gebetsanliegen angeboten. Und dann war in ihr eine Stimme: Geh nach vorne und lass mit dir um die Taufe im Heiligen Geist beten. Und eine andere Stimme war in ihr, die sagte: Bleib bloß sitzen, das ist alles vom Teufel. Kennt ihr das? Ich habe das einige Male erlebt, dass solche Stimmen auch mir auf der Schulter saßen. Ich bin dabei, das Wort Gottes vorzubereiten und von der Schulter erzählt mir immer einer: Mach das nicht, die schmeißen dich raus. Die Frau war innerlich hin und her gerissen. Nach außen mimte sie jedoch den Coolen. Nachdem der innere Kampf immer weiter ging, betete sie zum Herrn in Gedanken, sodass niemand mitbekam, was sie betete, aber sie betete: Wenn du willst, dass ich nach vorne gehe und mir um die Gabe des Heiligen Geistes beten lasse, dann wirk du erst ein Wunder. Das ist ja ganz schön anspruchsvoll, die Dame. Im Hinterkopf hatte sie den Gedanken, dass Gott bestimmt kein Wunder tun wird und sie so locker aus der Nummer rauskommt. Kurze Zeit später hörte der Pastor auf zu beten und sagte, dass Gott ihm eine Vision gezeigt hat. Er sah einen Topf voller Suppe, die immer kälter wurde. Er sprach weiter, dass sich hier im Raum eine Person befindet, die um ein Wunder gebeten hat. Der Herr sagt dieser Person, dass er kein Wunder tun wird, weil er bereits deutlich zu dieser Person gesprochen hat. Die Frau traf diese Auslegung wie ein Keulenschlag. Sie ging nach vorne und bat darum, dass die Brüder mit ihr um die Taufe im Heiligen Geist beten. Und da fiel dem Pastor die Kinnlade runter. Die Brüder legten ihr die Hände auf und sie empfing die Gabe des Heiligen Geistes. Ich wünsche uns aufrichtig, dass wir nicht eine so lange Leitung haben wie die Frau damals, sondern dass wir ein verzehrendes Verlangen haben nach dem lebendigen Gott und seinen Gaben, uns auszustrecken, darum zu bitten, um sie dann auch zu empfangen. Wir brauchen sie in unserer Gemeinde. Und wer der Überzeugung ist, dass er diese Gabe noch nicht empfangen hat, der soll mal ausführlich ins Gebet gehen und darf dann gerne mit mir mal das Gespräch suchen. Amen.